Ja, wir haben uns am Karfreitag beschäftigt mit der Einzigartigkeit des Evangeliums. Und wir wollen heute mit diesem Thema weitermachen. Ich hatte gesagt, es wird noch einen Teil 2 geben. Den wollen wir heute betrachten. Einfach um alle abzuholen, auch die nicht dabei waren, ein kleiner Rückblick, was wir letztes Mal betrachtet haben. Ja, was ist so einzigartig am Evangelium? Es ist eine einzigartige Botschaft, die sich unterscheidet von all den Religionen, die es auf dieser Welt gibt. Und im eigentlichen Sinne kann man sagen, dass das Evangelium, der biblische Glaube, keine Religion ist. Das hatten wir auch gesehen. Ja, das Evangelium, das bietet uns zunächst eine Beschreibung Gottes, wie er wirklich ist. Das finden wir in der Bibel, nämlich dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist, dass er vollkommen ist. Gott wird uns beschrieben und nur durch seine Offenbarung, durch sein Wort, wissen wir, wie er wirklich ist. Wenn der Mensch sich Gedanken macht und sich überlegt, wie könnte ein höheres Wesen sein, dann kommt jeder zu einem anderen Schluss und am Ende fabriziert man sich so ein Götzenbild. Wir erfahren nur, wie Gott ist, wenn er sich offenbart, wenn er uns mitteilt, wie er ist. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir in der Bibel auch eine Beschreibung des Menschen haben, wie er wirklich ist. Ja, der Mensch selbst neigt dazu, sich besser zu betrachten als der Durchschnitt, als die anderen. Ja, der Mensch hat oft eine sehr hohe Meinung von sich selbst. Die Bibel beschreibt uns den Menschen, wie er wirklich ist, nämlich gefallen, verloren, verdorben, ein Sünder. Ja, jemand, der nichts hat, womit er sich das Himmelreich verdienen kann, womit er sich vor Gott empfehlen kann. Ein verlorener Sünder, der Erlösung braucht, der sich nicht selbst helfen kann. So ist der Mensch. Ja, manche sagen, ja, das ist aber ein sehr dunkles Bild vom Menschen, das du hier zeichnest. Aber es ist das Bild, das die Bibel uns gibt. Das Urteil Gottes über den Menschen. Dann das Evangelium heißt ja die frohe Botschaft. Allerdings müssen wir beachten, dass es zwei Seiten gibt. Das Evangelium ist auf einer Seite auch traurig, ja, es macht traurig, es sollte traurig machen, und auf der anderen Seite frohmachend. Warum macht es traurig? Wenn wir wirklich überführt werden von unserer Schuld und Sünde, dann sollten wir nicht mehr fröhlich sein, sondern erstmal traurig sein. Ja, so lange, bis wir wirklich erfahren haben, was Vergebung bedeutet. Ja, wir sollten nicht fröhlich feiern, ja, und dann eines Tages unsere Augen in der Hölle wieder aufmachen, sondern uns Sorgen machen um unseren ewigen Zustand. Und wenn der Heilige Geist wirkt und einen Menschen überführt, dann erkennt er erstmal, wie abgrundtief sein eigenes Herz ist, wie voller Sünde sein eigenes Herz ist und wie viel Potenzial wirklich zur Sünde und zur Bosheit vorhanden ist. Dann kündigt uns natürlich die Bibel auch das Gericht an. Und die Bibel sagt, es ist ein ewiges Gericht. Und auch wenn wir an dieses Gericht denken, dann macht uns das nicht froh. Dann sollte es uns, wenn wir noch keine Heilsgewissheit haben, wenn wir noch nicht erlöst sind, dann sollte es erstmal uns besorgt machen, dass wir auf dem Weg dahin sind, auf dem breiten Weg. Und wenn wir das erfahren haben, dann sollten uns die anderen, unsere Mitmenschen, nicht egal sein. Auf der anderen Seite ist das Evangelium froh machen, denn wenn wir die Vergebung haben durch das Blut Christi, dann fällt uns eine große Last vom Herzen. Dann wissen wir, all unsere Sünden sind vergeben auf Zeit und Ewigkeit. Sein Blut reicht aus auf Zeit und Ewigkeit, um uns in den Himmel, in die Herrlichkeit vor Gott zu bringen. Und das ist eine frohmachende Botschaft. Und diesen frohmachenden Aspekt, der ja ein ganz wichtiger, wesentlicher Aspekt des Evangeliums ist, können wir erst wirklich begreifen, wenn wir diese erste Seite auch verstanden haben. Dann hatten wir betrachtet die Einzigartigkeit seines Opfers. Ja, das Opfer Jesu ist ein vollkommenes Sühnopfer. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist auch Gott geblieben, als er Mensch wurde. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein. Und deswegen ist sein Opfer sowohl menschlich als auch göttlich. Und weil es diesen Wert hat, diesen ewigen Wert, kann es uns auf ewig mit Gott versöhnen und kann nicht nur einen Menschen mit Gott versöhnen, sondern alle, die darauf vertrauen. Und dann hatten wir gesehen, dass es eine gewisse frohmachende Botschaft ist, über den Tod hinaus, eine gewisse Hoffnung über den Tod hinaus. Ja, nicht so wie beim Wetterbericht, wo uns gesagt wird, so und so wird morgen das Wetter oder übermorgen und dann tritt es doch nicht ein, sondern eine Gewissheit haben wir in der Hoffnung des Evangeliums, dass uns eine Sicherheit gibt, eine Gewissheit, dass wer an das Evangelium glaubt, dass er auch beim Herrn dann in der Ewigkeit sein wird, also über den Tod hinaus. Und wir wollen heute eben weitermachen. Und es ist tatsächlich so, dass auch heute, ja, man zu diesem Thema, zu der Einzigartigkeit des Evangeliums, das nicht abschließend behandeln werde, weil wenn man drüber nachdenkt, fallen einem immer mehr Dinge ein, die einzigartig sind in Bezug auf das Evangelium. Zum einen, und wir hatten den Vers schon gesehen, aber ich möchte da nochmal tiefer drauf eingehen, das Evangelium offenbart uns die Liebe Gottes. Der bekannte Vers Johannes 3, Vers 16 sagt uns das, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Liebe Gottes zu dieser Welt ist für uns letztendlich unbegreiflich, aber wir können doch darüber staunen und darüber dankbar sein. Gott hat diese Welt so sehr geliebt und wir müssen uns vor Augen führen, es ist eine Welt, die Gott verlassen hat. Es ist eine Menschheit, die Gott den Rücken zugekehrt hat. Das fing an beim Sündenfall, wo die ersten Menschen gesündigt haben und somit sich gegen Gott entschieden haben. Und das geht weiter von Generation zu Generation. Der Herr Jesus spricht selbst von dem Hass, den die Welt auf ihn hat und den sie dann auch auf seine Jünger haben wird. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, sagt uns die Bibel. Also eine Welt, die feindlich gesinnt ist, Gott gegenüber, die sich in Feindschaft gegenüber Gott befindet. Diese Welt hat Gott trotzdem lieb. Er hat sie so sehr lieb, dass er bereit ist, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn zu geben. In dem Wissen, dass dieser abgelehnt wird, dass dieser gehasst werden wird und dass er getötet werden wird. Und genau das war ja Gottes Plan, dass er sein Leben lassen sollte. Es heißt, er hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das bedeutet, dass jemand für dich gestorben ist, dass jemand für dich sein Leben gelassen hat. In 1. Johannes 4, Vers 10 lesen wir, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ja, wir haben gesehen, dass wir in uns nichts haben, womit wir uns vor Gott empfehlen könnten. Wir haben nichts, was wir vorweisen könnten, um zu sagen, das und das und das ist doch vorhanden. Diese guten Werke, diese gute Einsinnung, diese Suche nach Gott, ja, diese Behandlung meiner Mitmenschen, meine Höflichkeit und all diese Dinge, ja, dass ich freundlich zu den Nachbarn bin und auch Nachbarschaftshilfe leiste. Ja, all diese Dinge könnte ich doch vor Gott vorweisen. Die Bibel sagt, nichts haben wir vorzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und deswegen sagt uns die Bibel hier nicht, dass wir Gott geliebt haben. Gott hat uns nicht geliebt, weil wir ihn zuerst geliebt haben. Ganz im Gegenteil, wir haben ihn abgelehnt, wir haben ihn gehasst. Aber er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt und er hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünden. Und somit sehen wir, dass die Liebe Gottes eine unverdiente Liebe ist. Eine unverdiente Liebe, die Gott Sündern erweist, die eigentlich Verdammnis verdient hätten, ewige Verdammnis und ewiges Gericht. Das ist die Liebe Gottes. Und mit dieser Liebe könnten wir uns jetzt Predigt für Predigt beschäftigen und wären immer noch nicht an den Punkt gekommen, wo wir dann sagen würden, jetzt haben wir genug über seine Liebe erfahren. Die Liebe Gottes ist so groß und unverständlich und unverdient, dass wir nur anbeten sollen und staunen können und voller Dankbarkeit auf ihn schauen dürfen, auf den Herrn Jesus. In Verbindung mit seiner Liebe sehen wir auch seine Aussprüche am Kreuz. Und ich möchte die Aufmerksamkeit ganz speziell auf zwei Aussagen lenken, die er getan hat am Kreuz. Erstens Lukas 23, Vers 34a. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch diese Aussage zeigt uns ganz eindrücklich seine Liebe. Wir müssen uns vor Augen führen, wie der Herr Jesus behandelt worden ist. Er ist geschlagen worden, ins Gesicht sogar geschlagen worden, angespuckt worden. Er ist ausgepeitscht worden durch eine sehr schmerzhafte Peitsche, die ja zu viel Blutverlust führte. Er ist verachtet worden, abgelehnt worden. Er ist ans Kreuz genagelt worden. Ihm wurde das Schlimmste zuteil, was sich die Menschen ausgedacht haben, nämlich die Kreuzigung als Bestrafung für ganz schlimme Verbrecher. Er wurde ans Kreuz genagelt und machte all dieses Leid durch. Und am Kreuz hängen spricht er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist bereit, diesen Menschen, die ihm das antun, zu vergeben bzw. um Vergebung zu bitten. Und das zeigt doch seine unverdiente Liebe. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann haben wir auch im Lukas-Evangelium, wird das berichtet etwas später, folgende Aussage, nämlich in Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wissen, worum es ging. Es ging um die beiden Verbrecher, die zu Rechten und zu Linken von ihm hingen, die am Anfang ihn gelästert haben, ihn verspottet haben, ihn abgelehnt haben. Aber einer wird nachdenklich, als der andere wieder lästert, und ermahnt den anderen und sagt dann zum Herrn Jesus: Gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und der Jesus sagt dann diese Aussage: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir sehen hier, dass Jesus am Kreuz hängend, der all das durchgemacht hat, nicht an sich denkt, sondern auch noch an diesen Verbrecher denkt. Er kümmert sich um das Wohl dieses Verbrechers. Er spricht ihm zu: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist doch unvorstellbar. Ja, dass wenn man so etwas durchmacht, dass man dann noch an andere denkt und die Liebe zu den anderen auf diese Art und Weise zeigt. Und was muss das für eine Erfahrung für ihn gewesen sein, der in diese Not kommt, der erkennt, er ist ein Sünder, er hat dieses Gericht verdient, der dann noch erfahren darf: Heute wirst du im Paradies sein. Dem zugesprochen wird: Du hast Vergebung, du hast Erlösung, du wirst im Paradies sein mit dem Herrn. Ja, und da können wir staunen über diese Liebe, die er diesem Verbrecher erwiesen hat, aber wir können natürlich auch staunen und sollen staunen über die Liebe, die er uns erwiesen hat. Auch unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Auch wegen unseren Sünden hing er dort. Unsere Sünden waren so schlimm, dass es nötig war, dass jemand dafür stirbt. Und das hat er hergetan. Er hat aus Liebe zu uns, hat er sich hingegeben und sein Blut vergossen. Und das zeigt wiederum die Einzigartigkeit seiner Liebe. Wenn wir da die Religionen anschauen, wo finden wir so etwas? Wo finden wir etwas, dass Gott selbst Mensch wird und für die Menschen stirbt? Das ist erstaunlich, und er sollte uns dazu bewegen, dass wir ihn dafür loben. Und in Verbindung damit, mit dem ganzen Evangelium, mit seinem Heilsplan, sehen wir die große Weisheit Gottes. Es ist nur Gott, der sich solch eine Botschaft ausdenken konnte. Und die Bibel spricht von dieser Weisheit in 1. Korinther 1, Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Ja, für menschliche Weisheit ist das oft Torheit. Jemand kommt und stirbt am Kreuz. Ja, für mich war das als Kind Torheit. Ich habe mir gedacht, was ist das für eine dumme Sache, dass jemand da sterben muss für unsere Sünden? Das ist Torheit für die Welt. Aber es ist die große Weisheit Gottes, der sich eine wunderbare Botschaft, einen wunderbaren Heilsplan ausgedacht hat, den er auch noch selbst verwirklicht und ausführt. Und so sehen wir diesen weisen Plan. Und dieser weise Plan stellt sicher, dass Gott gerecht bleibt, sagt uns die Bibel, dass seine Gerechtigkeit in keinster Weise beeinträchtigt wird und er trotzdem Menschen retten kann. Denn die Bibel sagt uns ja immer und immer wieder: Sünde muss bestraft werden. Jede Sünde erfordert eine Bestrafung. Es gibt keine einzige Sünde, vor der Gott einfach die Augen zuschließen kann. Das heißt, Sünde muss bestraft werden. Das fordert die Gerechtigkeit Gottes. Gottes Gerechtigkeit führt also zur Strafe. Gott ist ein gerechter Richter und ein gerechter Richter wird ganz sicher strafen. Und eigentlich, wenn wir das zu Ende denken, haben wir jetzt ein Dilemma. Wir haben ein Problem. Wie kann Gott überhaupt noch Menschen retten, wenn Sünde immer bestraft werden muss? Und hier kommt der weise Plan Gottes ins Spiel, indem er Jesus geschickt hat, der für unsere Sünden stirbt. Die Strafe trug er, der Herr Jesus. Und wenn die Strafe auf ihn gelegt worden ist, dann ist die Sünde bestraft worden. Wenn der Herr Jesus am Kreuz für unsere Sünden gesühnt hat, dann müssen wir nicht nochmal für unsere Sünden bezahlen. Sonst würde ja zweimal bezahlt werden für die Sünde. Und die Bibel drückt uns das aus in Römer 3, Verse 25 bis 26. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ja, ein Richter, ein menschlicher Richter, der einfach sagt, nachdem der Verbrecher angeklagt worden ist, die Beweise gebracht worden sind und es ganz offenbar ist, es ist ein Verbrecher, er hat Verbrechen begangen. Wenn ein Richter jetzt sagen würde, ich mag dich so gern, du bist mir so sympathisch, ja, du kannst frei ausgehen, ich erkläre dich als unschuldig. Solch ein Richter würde bei uns als korrupter Richter gelten. Solch ein Richter wollen die Menschen nicht haben, einen korrupten Richter. Ja, oder einer, der vielleicht sogar Bestechungsgeld annimmt und dann jemanden freispricht. Das wäre ein korrupter Richter. Gott ist aber ein gerechter Richter. Deswegen wird er Sünde immer bestrafen. Und jeder von uns, wenn wir vor Gott erscheinen würden, dann wäre es klar, wir hätten Gericht verdient, wegen all unseren Sünden, die sich angesammelt haben während unseres Lebens. Und nun ist es so aber, dass jetzt Jesus ins Spiel kommt und dass Jesus unsere Sünde auf sich nimmt, dass er am Kreuz hängt. Dort, wo wir hätten hängen müssen, hing der Herr Jesus. Er nahm unsere Stelle ein und so können wir gerechtfertigt werden. Wenn wir glauben, dass er das für uns getan hat, wenn wir darauf vertrauen, dann wissen wir, unsere Schuld und Sünde wurde gesühnt vom Herrn Jesus durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch sein vollkommenes Sühnopfer dürfen wir ja frei ausgehen und Sündenvergebung haben. Und so bleibt Gott gerecht, so wie es hier heißt, damit er selbst gerecht sei. Er bleibt gerecht, denn der Gerechtigkeit Gottes ist Genüge geleistet worden durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Die Strafe ist auf ihn gelegt worden. Es gab also eine Bestrafung für die Sünden. Er bleibt gerecht und er rechtfertigt den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade, sagt uns die Bibel. Durch den Glauben werden wir gerechtfertigt und wenn wir jetzt vor Gott erscheinen, erklärt uns Gott für gerecht. Wir sind jetzt schon gerechtfertigt, aber dann wird es sich auch nochmal erweisen, dass wir gerecht sind, weil der Herr Jesus unsere Stelle eingenommen hat. Das heißt, wer glaubt, wird in dem Moment auch gerechtfertigt, wird freigesprochen von seiner Schuld und Sünde und hat das ewige Leben. Und das ist diese unendliche Weisheit Gottes, der sich diesen wunderbaren Plan ausgedacht hat, der sich ja den Plan ausgedacht hat, dass sein Sohn in diese Welt kommt und dass sein Sohn für unsere Schuld und Sünde stirbt. Und die Bibel sagt uns im Korintherbrief, dass Gott selbst in Christus war und uns mit sich selbst versöhnt hat. Ja, das Opfer des Herrn Jesus war gleichzeitig ein göttliches Opfer, weil der Jesus eins ist mit Gott. Und somit hat dieses Opfer einen unendlichen Wert für uns. Und einher damit geht Glaube statt Werke. Wir hatten das letztes Mal schon angeschnitten, wo es um das Thema ging, dass das Evangelium keine Religion ist. Weil Religion bedeutet, der Mensch stellt die Verbindung her mit Gott. Der Mensch arbeitet sich zu Gott hoch. Und das haben wir in den Religionen. Es ist dem Menschen sehr eigen, dass er meint, er müsste durch Werke sich vor Gott empfehlen. Das fängt aber nicht da an, sondern das fängt schon an beim kleinen Kind. Ja, das versucht den Eltern zu gefallen und denkt, wenn ich das und das tue, verdiene ich mir die Liebe der Eltern oder meiner Mitmenschen. Ja, Menschen nehmen auch sehr ungern etwas umsonst geschenkt an. Sie meinen, sie müssten doch eine Gegenleistung bringen. Und so steckt das tief in uns drin, dass wir eine Gegenleistung bringen wollen. Ja, wir sind von Natur aus solche, die durch Werksgerechtigkeit sich den Himmel verdienen wollen. Und viele meinen es auch von sich, ihr Leben reicht aus. Ich bin gut genug, ich bin kein Mörder, kein Dieb, kein Verbrecher. Ich bin gut genug, ich bin höflich und zuvorkommend, dass ich das auch schaffe, sollte es solch einen Gott geben. Dann werde ich es schon schaffen. Die Bibel sagt, wir können es nicht schaffen. Wir können uns die Herrlichkeit nicht verdienen. Und deswegen kann es nur aus Gnade durch Glauben sein. Wenn überhaupt jemand gerettet wird, dann nur als ein Geschenk, als ein freies Geschenk Gottes. Und deswegen sagt uns der Epheserbrief in Kapitel 2, Verse 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, dieser Vers betont eben die Gnade Gottes und dass die Errettung allein durch Glauben ist. Denn durch Glauben kommen wir in den Genuss dieses Erlösungswerkes. Wenn wir glauben, wissen wir, dass uns all diese Erlösung und die Vergebung zuteil wird. Und zusätzlich wird betont, es ist Gottes Gabe. Es ist eine Gabe von Gott. Und somit wissen wir, dass die gesamte Erlösung von ihm kommt und wir sie ihm zu verdanken haben und nicht uns selbst. Wir können uns auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe immerhin geglaubt. Nein, es ist Gottes Gabe, es ist Gottes Gnade, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und nochmal Römer 3, Vers 25, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst. Und auf den Aspekt möchte ich jetzt eingehen. Ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Es kann nicht aus Verdienst sein, denn das beste Werk, das wir tun, das wir vollbringen, ist mit Sünde behaftet. Und es gibt kein Werk, das Gott gefallen kann, das aus uns selbst herauskommt. Denn es kommt aus einem sündigen Herzen, von einem sündigen Menschen. Und auch wenn andere Menschen das als gut betrachtet und es auch nützlich ist für unsere Mitmenschen, ist es nicht etwas, was gut ist in Gottes Augen, was taugt, um uns die Herrlichkeit, die Ewigkeit zu verdienen. Deswegen kann es nur ohne Verdienst sein. Und solange wir auf diese unvollkommenen Werke, sündigen Werke, die wir tun, vertrauen, vertrauen wir eben nicht auf die Gnade und allein auf das Evangelium. Wir müssen das Vertrauen auf unsere eigenen Werke, Bemühungen vollkommen aufgeben und auf einen anderen vertrauen, nämlich auf Jesus Christus, der alles für uns getan hat. Und das reicht aus. Wir vertrauen nicht mehr auf uns selbst, wir schauen nicht mehr auf uns selbst, sondern schauen weg von uns, schauen auf das vollbrachte Opfer, auf das vollkommene Werk des Herrn Jesus. Sein Werk und sein Blut reichen aus. Und so hat er Jesus selbst gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, wenn wir uns fürchten vor dem jüngsten Gericht, dann sind diese Verse ein großer Trost. Denn er sagt, wer sein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er hat das ewige Leben in dem Moment, wo er zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt. Er dringt durch vom Tod zum Leben und muss eben nicht im Gericht Gottes erscheinen und wird nicht verurteilt werden, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und der Jesus hat im nächsten Kapitel in Vers 29 gesagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, Gott wirkt, betont der Herr Jesus auch, er wirkt bis heute. Er wirkt nämlich an den Herzen von Menschen, um sie zu überführen, um ihnen die Wahrheit aufzuzeigen. Und es ist das Werk Gottes, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Das Wirken Gottes ist nötig, ein Wunder Gottes ist nötig, dass jemand zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt. Und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, an sein Evangelium, der weiß, dieses Wunder ist bei mir geschehen. Und er kann dieses Wunder auch bei anderen tun. Es ist das Werk des Herrn, das Werk Gottes, dass wir glauben können. Und in Johannes 6, Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Auch hier die Betonung, wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, der hat ewiges Leben und er wird auferweckt werden. Heute haben wir von der Entrückung gehört. Ja, vielleicht auch entrückt werden. Vielleicht erleben wir die Entrückung oder erleben manche von denen, die hier sind, die Entrückung. Aber wenn es auch nicht so ist, wer an den Herrn Jesus glaubt, darf wissen, er wird auferweckt werden zum ewigen Leben am letzten Tag. Etwas Besonderes und Einzigartiges ist auch, dass das Evangelium Menschen verändert. Es ist ja nicht damit getan, dass jemand glaubt und gerettet wird und weiß, ich bin dann eines Tages in der Herrlichkeit, sondern das Leben verändert sich. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ja, Paulus bezeichnet sich als den größten Sünder. Und wenn du denkst, dass du ein sehr großer und berüchtigter und schlimmer Sünder bist, der keine Gnade mehr verdient hat, dann darfst du wissen, der größte Sünder wurde selig. Paulus sagt das von sich, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte ist. Das ist ein glaubwürdiges Wort. Es ist aller Annahme wert. Wir dürfen auf dieses Wort vertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass auch der größte Sünder gerettet werden kann. Und der größte Sünder wird nicht nur gerettet, sondern auch verändert. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, durch den Glauben in Verbindung mit seinem Wort dürfen wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir lesen über den Herrn und über seine Herrlichkeit in seinem Wort und erkennen seine Herrlichkeit. Wir schauen ihn an, wir schauen auf den Herrn Jesus und werden verwandelt, heißt es hier, in dasselbe Bild. Das heißt, Gläubige, wahre Gläubige befinden sich in einem Prozess, durch den sie Jesus ähnlicher werden, durch den sie ihm ähnlicher werden. Und das ist doch schön, das zu wissen. Wir dürfen diesen Herrn lieben, der uns zuerst geliebt hat, und wir dürfen umgestaltet werden in sein Bild. Und das ist das, was ja uns die Bibel auch sagt. Wir werden auch immer wieder dazu ermahnt, dass wir gotteswürdig wandeln sollen, dass wir danach streben sollen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Aber wir können das nur mit seiner Hilfe und durch sein Wirken, denn der Herr hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dass Sünder wirklich verändert werden, dass schlimme Sünder, die wirklich Verbrecher waren, zu solchen werden, die Christus ähnlich sind und die ihm dienen, das ist eine ganz besondere Eigenschaft des Evangeliums und ein Beweis dafür, dass das Evangelium wahr ist und dass seine Kraft wirksam ist in den Gläubigen, dass Menschen wirklich verändert werden. Das ist auch ein Beweis, wenn wir zurückgehen in die biblische Zeit, ein Beweis für seine Auferstehung. Denn solche, die vorher viel Angst hatten, die sich versteckt haben, ja, die nicht wussten, was ist passiert, als der Jesus gestorben ist, standen kurz darauf öffentlich auf und haben Jesus verkündigt und hatten Vollmacht, ihn zu verkündigen und waren verändert und waren sogar bereit, für ihn zu sterben. Waren sogar bereit, Folter zu erdulden und in den Tod zu gehen. Und das tut niemand für eine Lüge. Das tut jemand, wenn er erfahren hat, dass die Kraft der Auferstehung in ihm wirksam ist. Das tut jemand, der den Auferstandenen gesehen hat. Rettung und Veränderung von Sündern bis heute. Wir haben im Evangelium eine frohmachende Botschaft in der Erwartung seiner Wiederkunft. In Titus 2, Verse 13 bis 14 lesen wir, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, wir hatten vorher betrachtet, dass wir gerettet werden, ohne Verdienst, ohne Werke zu tun. Aber jemand, der zum Glauben kommt, der fängt an, wahre gute Werke zu tun. Der fängt an, Werke zu tun, die der Herr Jesus vorbereitet hat, und in diesen Werken zu wandeln. Diese tut er nicht, um sich den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit für die empfangene Errettung, für das empfangene Heil, aus Dankbarkeit und Liebe zu unserem Herrn Jesus. Und all das tun wir in der Erwartung seiner Wiederkunft. Wir dürfen wissen, er kann jederzeit wiederkommen, um uns zu sich zu holen. Und deswegen ist es eine glückselige Hoffnung. Wir warten, dass er erscheint, dass er uns zu sich holt, dass er uns umgestaltet. Er, der sich für uns hingegeben hat, den wir lieben, weil er uns so viel Liebe zuerst erwiesen hat. Auf diesen Herrn warten wir. Er hat uns erlöst von aller Gesetzlosigkeit, wie es hier heißt. Und jetzt sind wir ein Volk zum besonderen Eigentum. Wir gehören zu ihm. Wir sind gereinigt durch sein Blut. Wir sind sein Volk. Wir sind adoptiert von ihm. Wir sind Kinder Gottes. Und jetzt dürfen wir ihm dienen. Das ist auch ein großes Vorrecht, dass wir die Werke tun dürfen, die er vorbereitet hat. Es sind Werke, die einen Unterschied machen in Bezug auf die Ewigkeit. Unser Leben orientiert sich nicht mehr an den Dingen dieser Welt, obwohl wir natürlich in dieser Welt zurechtkommen müssen und das aber auch tun dürfen durch seine Hilfe und durch seine Gnade. Aber der Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Herrlichkeit. Und so sollte unsere Gesinnung sein. Und wenn sie nicht so ist, sollten wir darüber Buße tun und ja, das überdenken und wirklich danach streben, zurückzukehren zur ersten Liebe. Ja, es ist schön, dass wir wissen dürfen, jetzt in diesem Moment kann der Herr kommen. Heute kann er kommen. Und wenn wir das wirklich vor Augen haben, wie anders leben wir dann, als wenn wir denken, wir haben ja noch Jahrzehnte Zeit. Wenn wir wirklich erwarten, er kommt heute oder er kommt morgen, ändert das auch unsere Einstellung, unsere Haltung. Und deswegen ist es so schön zu wissen, dass wir in dieser Erwartung leben dürfen. Wirklich in der Erwartung, jederzeit können wir entrückt werden zu ihm hin. Und wir können in der Zeit, wo wir auf ihn warten, wenn wir diese glückselige Hoffnung haben, können wir in dieser Zeit ihm freudig dienen, weil wir genau dafür gereinigt worden sind und befähigt worden sind, Gott zu dienen und Werke zu tun, die ihm wirklich wohlgefällig sind. Die Folgen für uns sind auf der einen Seite, wenn wir das Evangelium noch nicht ergriffen haben, wenn wir ja noch nicht dazugehören zum Herrn, wenn wir noch nicht zu diesem Volk gehören, das ein besonderes Eigentum des Herrn ist, die Folge für uns sollte sein, dass wir Buße tun, dass du Buße tust, wenn du noch nicht zum Herrn gehörst. Das heißt in Apostelgeschichte 17, Verse 30 bis 31, nun hat Gott zwar über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ja, schau auf diesen Herrn, dieser Herr, der bereit war, sich für dich hinzugeben. Er hat dich so sehr geliebt, dass er sein Leben für dich gelassen hat. Schau auf diesen Herrn und komme zu ihm mit einem bußfertigen Herzen. In dem Wissen, du hast Gericht verdient und es wird auch ein Gericht geben. Der Jesus selbst wird der Richter sein. Und wie möchtest du ihm eines Tages begegnen? Möchtest du ihm gegenübertreten als Richter? Möchtest du ihn als Richter sehen, der dich verurteilt? Oder möchtest du ihm gegenübertreten als den geliebten Herrn und Heiland, der dich erlöst hat, der dich freigemacht hat, der dir alles vergeben hat? Dann glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Schau auf ihn, der am Kreuz sich für dich hingegeben hat, der dich so geliebt hat, dass er diesen Schmerz und die Verlassenheit von Gott erduldet hat, der wirklich in den Tod gegangen ist. Aber auch für uns heißt es Buße, wenn wir nämlich darüber nachdenken, wie sehr lieben wir den Herrn, wie sehr handeln wir tagtäglich aus Liebe zu ihm, wie dankbar sind wir, wie dienen wir ihm. Und da heißt es dann auch, Herr, tue Buße und tue die ersten Werke, wenn es wirklich so ist, dass du die erste Liebe verlassen hast. Außerdem sollten wir immer wieder neu staunen über die Einzigartigkeit des Evangeliums und diese große Liebe. Es ist etwas Wunderbares, sein Evangelium. Ist es aber für uns wirklich auch etwas Wunderbares? Oder ist es etwas Selbstverständliches geworden? Etwas, was ja, uns erlöst hat, das ist zwar richtig, aber etwas, über das wir nicht mehr so staunen wie vielleicht in der ersten Zeit. Deswegen sollten wir uns das immer wieder vor Augen halten, wie sehr uns der Herr geliebt hat, wie die Weisheit Gottes im Evangelium offenbar wird, wie seine Herrlichkeit uns in der Bibel geoffenbart wird und immer wieder neu darüber staunen, über seine große Liebe, die uns erlöst hat, die uns begnadigt hat. Dann vertraue auf die verändernde Kraft des Evangeliums. Ja, das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Es ist die Kraft Gottes, durch die wir verändert werden, durch die wir umgestaltet werden. Und ja, je nachdem, wie lange du gläubig bist, kann es sein, dass du vielleicht schon sehr lange gläubig bist und dass du, wenn du zurückblickst auf das letzte Jahr, auf die letzten zwei Jahre, dich fragst, inwieweit bin ich eigentlich verändert worden in den letzten ein, zwei Jahren? Wird das in den nächsten Jahren auch so weitergehen, wenn es sehr wenig war in deinen eigenen Augen? Dann vertraue darauf, dass der Herr dich auch jetzt noch weiter verändert und dich ihm ähnlicher macht. Beschäftige dich mit seinem Wort und mit seiner Herrlichkeit im Vertrauen, dass der Herr es gebraucht, dass er durch seinen Heiligen Geist dich weiter verändert und dich weiter gebraucht. Und als letzten Punkt, lebe in freudiger Erwartung seiner Wiederkunft. Ja, mach es dir zum Anliegen, immer wieder daran zu denken, er kann heute kommen, er kann morgen kommen. Es kann jederzeit soweit sein. Lebe in dieser freudigen Erwartung, in dieser glückseligen Hoffnung und in dieser Erwartung diene ihn und strebe danach, ja, ihn zu verherrlichen. Es ist wirklich etwas Schönes und ich selber muss mir das auch immer vor Augen halten, ja, zu mir selbst predigen in dem Sinne, dass auch ich daran denke, dass ich daran denke, dass er jederzeit kommen kann und aus dieser Haltung heraus ihm dienen. Vielen Dank.